Herzlich willkommen bei Ratio. In unserer 13-teiligen Serie Der Mensch als Weg zu Gott sprechen wir heute über das Übel, über das Leid. Mein Name ist Christina Hartmann und ich begrüße wieder Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt hier bei mir. Professor Splett lehrt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt und in München an der Philosophischen Hochschule. Er ist Anthropologe und Religionsphilosoph und war einige Zeit Assistent beim Theologen Karl Rahner. Ja, und das Übel. Sie schreiben selbst eine Frage als Überschrift. Die Theodizee, die Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids und des Elends in der Welt, wird ja oft als der Fels des Atheismus genannt oder dargestellt. Wie ist das mit dem Leid? Was sind Ihre Gedanken dazu?
Ich glaube, es ist wirklich nötig, darüber ein eigenes Gespräch zu führen. Ich glaube, dass eine ganze Reihe von Hörern diese Frage schon oftmals auf den Lippen gehabt haben, wenn wir hier so reden von der Macht Gottes und von der Güte Gottes und all dem. Wie kann man denn so etwas überhaupt sagen? Muss ich nicht dort ansetzen? Fels des Atheismus, das Wort stammt von Büchner aus seinem Stück über Dantons Tod und hat dort schon einen bezeichnenden Klang. Vielleicht darf ich das gleich eingangs schon aufnehmen. Der Ort der Handlung ist der, dass eine Gruppe von Revolutionären im Gefängnis auf ihre Hinrichtung wartet und dass einer von diesen Atheisten am Morgen also eine Anwandlung kriegt, vielleicht doch glauben zu sollen. Und dann bittet er einen seiner Gefährten zur Hilfe und sagte, doch, ich habe eine Hilfe. Denkt nur an das Leid. Das gibt einen Riss von oben bis unten durch die Welt. Das ist der Fels des Atheismus. Und mir scheint auch, dass die zunehmende Maß an Literatur heute zu diesem Thema Gott und das Leid auch etwas damit zu tun hat, dass man glaubt, auf die Weise könne man sich Gott gleich von Anfang an vom Leibe halten. Denn es ist tatsächlich ein enormes Problem, wenn wir bis jetzt gesagt haben, ich kann die Welt nicht denken ohne Gott. Wir hatten es vorige Woche schon gesagt, kann ich denn die Gott denken mit der Welt, wie sie aussieht? Angefangen vom, wir haben Übel als Überschrift gewählt. Im Deutschen haben wir die Möglichkeit zwischen Übel und dem Bösen zu unterscheiden. In den klassischen Sprachen ist das ein Wort Malum und da muss man sagen Malum Morale oder Malum Physicum. Das eine ist die große Dimension des Leids und des Schmerzes und des Unglücks und das andere ist das eigentlich Böse. Und man kann sich fragen, was schlimmer ist, was uns mehr zerstört und quält. Was soll der Mensch angesichts dessen sagen? Ich glaube, es bietet sich als erstes an, der sogenannte Dualismus, dass man sagt, es gibt gute Mächte und böse Mächte. Es gibt einen Gott des Guten und einen Gott des Bösen und die liegen miteinander im Kampf. Das ist sicher so eine erste Vorstellung, die sich aufdrängt. Auch in den Mythen ist das meist so entworfen. Und für viele Christen übernimmt auch der Teufel so diese Rolle, dass er so etwas wie ein Gegengott ist. Die vergessen ganz, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Wenn man das abschwächt, dann sind wir in der Philosophie, wenn etwa Platon sagt, dort gibt es ja noch nicht die Schöpfung aus nichts, sondern die Gottheit ordnet den chaotischen Stoff, die Materie. Dann kann Platon sagen, Gott macht es so gut, wie er kann, aber die Stofflichkeit, das Chaos setzt dem Ordnungswillen Widerstand entgegen. Es ist auch ein Dualismus. Es wird also nicht gesagt, es gibt böse Mächte, die dagegen kämpfen, wie in Persien. Ein Gott des Lichtes und ein Gott der Finsternis. Aber es ist doch so, dass dieses widerständige Material da ist und Widerstand leistet. Das ist ein Modell. Ein anderes Modell, auch aus der Antike, das wäre jetzt nicht Platon, sondern der Wiedererneuerer der platonischen Philosophie Plotin, der sagt, Gott ist wie eine Lichtquelle und alles fließt aus ihm aus. In der Antike hat man nicht gewusst, dass das Licht etwas verliert, die Lichtquelle etwas verliert, wenn sie leuchtet. Aber man hat natürlich schon beobachtet, dass das Licht abnimmt im Abstand von der Quelle. Und dann sagt Plotin, wenn ich diese Lichtkugel anschaue, die immer schwächer wird zum Rand zu, der äußere Rand, so die Grenze zur Finsternis, das ist die Materie und zugleich das Böse. Das heißt, es gehört zur Notwendigkeit der Schöpfung dazu. Gott quillt aus sich aus, das Gute fließt aus sich heraus und nimmt dann immer mehr ab und am äußersten Rand steht das Böse, das dann auftaucht.
Ist es dann so, dass im Grunde jetzt Platon, Plotin, die haben in gewisser Weise an einen philosophischen Gott geglaubt. Ist die Frage nach dem Leid, oder jetzt speziell die Theodizee, ist das ein Problem, was nur Menschen haben, die an Gott glauben?
Das Problem ist nur eins, dass Menschen haben, die an Gott glauben. Wehtun tut's allen Menschen. Aber hier ist ein Punkt, wo tatsächlich der Gläubige ein Problem mehr hat als andere Leute. Das ist sonst nicht so üblich. Deswegen sagen einem ja auch manchmal so Atheisten, du bist eben etwas schwächer dran, du brauchst Gott, aber ich komme ohne zurecht, nicht? Hier ist ein Problem, was nur der Gläubige hat. Wehtun, nochmals, tut's beiden. Aber die einen haben nochmal ein Problem zu sagen, wie kann ich das in Verbindung bringen mit dem Persönlichen, mit dem Allmächtigen, mit dem guten Gott, wie wir gesagt haben. Es gibt auch noch so eine bestimmte Variante in der deutschen Philosophie, die sagt, Gott arbeitet sich überhaupt erst zu sich durch. Gott ist selber am Anfang noch gar nicht Gott, sondern er muss sich erst entfalten, er muss an sich arbeiten. Da gehört dann das Leid so dazu, so wie man sagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und es gehört auch das Böse dazu. Hegel sagt zum Beispiel ausdrücklich, das Böse ist nicht etwas, was nicht sein soll, sondern nur etwas, was nicht bleiben soll. Also er hat so die Vorstellung, damit es hinterher die schöne Versöhnung gibt, muss es vorher einen ordentlichen Krach geben. Und ordnet da das Böse ein. In meinen Augen gehört das, wir werden davon ja noch reden müssen, zu den Fehlantworten auf das Problem. Denn dann dürfte man das Böse überhaupt nicht mehr das Böse nennen, wenn es notwendig ist.
Und ein Teil des Guten. Würde man Gott eine wichtige Eigenschaft, nämlich die Allmacht wahrscheinlich, oder die Allgüte absprechen, wenn man sagt, dass da irgendwie...
Die Vertreter dieser Position würden sagen, das ist überhaupt erst die wahre Allmacht, dass ich nicht bloß das Gute kann, sondern auch das Böse, dass die Sache komplett ist. Und die würden auch sagen, das ist erst das ganze Gute. Das andere ist vielleicht nur Bravheit. Aber es gehört auch diese Dimension des Widerstandes und all das dazu. Das ist das wahre Gute, nicht aus unserer engen menschlichen Perspektive, sondern das muss ich eben göttlich denken. Und das finde ich nicht akzeptabel. Das müssen wir eben miteinander bereden. Das würde nämlich jeden Protest verbieten, jede Verbesserung in der Welt verbieten. Warum soll sich einer beschweren, dass ihm Unrecht geschieht, dass er umgebracht wird, dass er vergewaltigt wird? Sondern das gehört eben zum Gesamt des Göttlichen. Das heißt, man reiht, es stimmt tatsächlich, dass das Leben aus Gegensätzen besteht. Hell, dunkel, warm, kalt, männlich, weiblich, vor allen Dingen eine Grundbestimmung im Mythos, rundeckig, was alles man aufzählen mag. Und jetzt zählen viele Leute dazu auch gut und böse. Sagen erst, wenn ich gut und böse zusammennehme, dann ist die Welt komplett. Vielleicht kann man ein bisschen das sagen für das Leid, auch nicht für alles. Aber wo man es auf gar keinen Fall sagen kann, behaupte ich, ist für das Böse. Denn was heißt denn Böse, wenn nicht, es soll auf keinen Fall sein? Deswegen ist das kein Weg, und drum spitzt sich jetzt für denjenigen, der sagt, ich vertrete den Glauben an einen persönlichen, allmächtigen Gott, das Problem tatsächlich enorm zu. Er kann nicht ausweichen, da hinein zu sagen, Gott kann eben auch nicht, es gelingt nicht so ganz. Es ist richtig, dass der Mensch mitverantwortlich ist. Vielleicht sollte man das auch öfter ansprechen, dass die Leute mal sagen, was tut da Gott oder so. Erstmal muss sich der Mensch selber fragen, was tut er, woran ist er schuld. Aber trotzdem glaube ich, dass sich die Frage nicht beim Menschen festmachen lässt, wenn Gott als der Schöpfer der Welt gedacht wird, ist er verantwortlich für alles.
Also Sie sagen einerseits, es gibt selbstverschuldetes Leid, woran der Mensch eben selbst seinen Anteil trägt. Aber was ist dann mit dem nicht selbstverschuldeten Leid, mit dem unverschuldeten Leid, vielleicht ein Tod eines Kindes oder wo keiner was für kann.
Naturkatastrophen. Ja, oder bleiben wir sogar bei dem Bösewicht. Was der leidet, könnte man ja sagen, ist selbstverschuldet. Aber der tut ja anderen was an. Wo man sagen könnte, das könnte doch Gott verhindern. Mhm. Auf welche Weise auch immer. Also es war, der Mensch ist verantwortlich. Aber es bleibt dabei, dass hier nochmal Gott für das Ganze zuständig ist und es also verantworten muss, dass er auch solche Wesen in der Welt gewähren lässt. Wenn wir denken an die letzte Katastrophe in Deutschland, nicht? Der Hitler hätte ein paar Bilder verkauft in Wien, hätten wir einen schlechten Maler mehr. Aber welches Maß an Unglück, an Entwürdigung, an Zerstörung weniger? Das sind Fragen, die sich stellen.
Wie würden Sie dann nach Auschwitz dennoch von einem gütigen, allmächtigen, nicht ohnmächtigen Gott sprechen?
Nicht kann man das überhaupt? Es gibt ja Leute, die sagen, ab dort ist uns eigentlich der Mund verboten. Wir können jetzt nicht mehr reden. Ich möchte als erstes darauf antworten, so fürchterlich das Geschehen dort war, ich finde es merkwürdig, wenn Leute meinen, die Theodizee-Frage hätte erst mit Auschwitz begonnen. Wie viel Unglück, wie viel Not, wie viel Schmerz, wie viel Entwürdigung und Zerstörung gibt es, seit es überhaupt den Menschen gibt? Biblisch gesprochen, das Ganze geht los noch nicht mal mit Kain und Abel, es geht ja vorher schon los mit Adam und Eva. Also von Anfang an Unglück, Schmerz und jetzt zu sagen, dass die Menschen das früher weniger empfunden hätten im Dreißigjährigen Krieg, kann ich nicht glauben. Also deswegen habe ich meine Probleme mit Theologen, die sagen, ich muss nach Auschwitz eine völlig neue Theologie machen. Ich wundere mich über Leute, die so viele Millionen Tote brauchen, um aufzuwachen, als ob nicht das Hungerweinen eines einzigen Kindes genügen würde, um die Frage zu stellen, wie soll ich reden können von einem guten Gott?
Ich habe nun oft als Einwand auch gehört, reg dich nicht auf, man braucht das Böse, damit das Gute erst sichtbar wird. Brauche ich das Böse, damit das Gute aufstrahlen, leuchten kann?
Zunächst mal scheint es ja so zu sein, tatsächlich. Wir nehmen Dinge nur wahr vor einem Hintergrund des anderen und drum ist unsere ganze Lebenswelt durch Gegensätze gekennzeichnet. Hell, dunkel, warm, kalt, eckig, rund, männlich, weiblich, vor allen Dingen eine Grundbestimmung im Mythos. Und von dort her legt sich nahe zu sagen, ich brauche auch das Böse und das Gute. Nehme ich das Gute nicht überhaupt erst wahr vor dem Hintergrund von Leid und Schmerz? Ich meine, das sei nicht so. Und vielleicht hilft da ein Beispiel. Man könnte sagen, um eine Mozart-Sonate wirklich aufnehmen zu können, muss man erst vorher eine Lärmorgie durchmachen. Eine Stunde lang auf einer Mülltonne trommeln oder ähnliches. Wenn man das tut, wird man taub sein und nichts verstehen. Was man braucht, um Musik zu hören, ist Stille. Musik und Stille, das sind Lebensgegensätze. Aber der Lärm, der dazu kommt, ist kein Gegensatz, sondern ist ein Widerspruch zu diesem Punkt. Deswegen hat man auch gesagt, im Himmel herrscht Musik und Stille in Abwechslung. Und das ist das, was der Teufel am meisten fürchtet. Und darum gibt es in der Hölle einen Höllenlärm. Das kann es nicht sein. Und so ist es in ähnlichen Bildern. Jemand, der am Verhungern ist, dem ist doch egal. Die Hauptsache, er bekommt etwas zu essen oder zu trinken. Dann sagt man, Hunger ist der beste Koch. Das ist überhaupt nicht wahr. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Das ist es. Wenn ich Appetit habe, aber nicht Hunger, dann kann ich eine gute Küche würdigen. Dann kann ich mir bewusst machen, was da die Hausfrau sich überlegt hat oder die Gastgeberin, zu der ich abends eingeladen bin, was das ist. Sonst, wie man ja auch sagt, der Hunger treibt's rein. Das ist überhaupt nicht wahr, dass ich durch das Übel und das Böse das Gute deutlicher sehe, sondern im Gegenteil, erstmal ist das Böse in sich böse und zweitens macht es nochmal das Gute kaputt.
Ich möchte trotzdem nochmal einhaken, Sie haben ihn jetzt zweimal genannt, den Teufel, oft eben das, was Sie vorhin schon beschrieben haben, in einem dualistischen Bild, das Böse, das Gute, kämpfen gegeneinander, dann ist vielleicht die Allmacht weg des einen bzw. des anderen. Wie kann man als Christ oder wie kann man als Katholik in rechter Weise über den Teufel denken und reden?
Da ist der Philosoph natürlich nicht gefragt, weil es ja dort die Geister ja nicht gibt, obwohl ich meine, dass man schon als Philosoph sich fragen könnte, soll wirklich der Mensch die Krone der Schöpfung sein? Soll es nicht noch andere Geschöpfe auch geben? Ist es wirklich so völlig ausgemacht, dass es nicht Geistwesen gibt und Freiheitswesen, die auch in dieser Entscheidung zwischen Ja und Nein und zwischen Gut und Böse stehen?
Sowas wie Engel beispielsweise?
Das wäre dann der Name dafür. Und jetzt sagt man, wenn jetzt ein Engel Nein sagt, dann nennt man ihn Teufel. Aber er bleibt natürlich ein Geschöpf. Nötig ist er zur Erklärung des Bösen in der Welt nicht, glaube ich. Aber ich wundere mich über Theologen, die so genau wissen, dass es ihn nicht gibt. Frage ich mich schon manchmal, ob ihn nicht irgendwann dann doch der Teufel am großen Zeh packt. Aber nochmal, soll ich die Welt mit mir begrenzen oder sie nicht offen halten? Ich glaube, dass in diesem Gedanken, jetzt wieder auch philosophisch gesprochen, immerhin das Bewusstsein sichtbar wird. Wenn Freiheit geschaffen wird, dann steht sie offenbar auch in der Möglichkeit, Nein zu sagen.
Das war das, was wir letzte Woche besprochen haben, dieses Dilemma, das sich möglicherweise Gott eingebrockt hat mit unserer Freiheit, dass wir eben auch Nein sagen können.
Wir können Nein sagen. Dem möchte ich zustimmen. Obwohl ich ja schon gestehe, dass ich zwischendurch auch da meine Probleme habe, muss ich Freiheit wirklich definieren als Freiheit zum Guten und zum Bösen? Oder reicht es nicht zu sagen, ich habe die Freiheit zum Guten? Denn ohne Freiheit kann man nicht lieben. Und dann kommt nur in Klammern, wo ich lieben kann, kann ich es auch lassen. Aber das wäre keine Gleichgewichtigkeit. Ja. Wichtig ist mir aber nun, dass Leute kommen und sagen, wenn das möglich ist, muss es doch auch wirklich werden. Also gehört zur Freiheit, dass es die Schuld und das Böse gibt. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Warum soll sich nicht Freiheit darin zeigen, dass sie dieser Versuchung und Verlockung zum Nein widersteht? Das ist das gerade nicht.
Würden Sie also sagen, es gibt durchaus eine Existenz des Bösen oder eine Existenz, die nicht sein soll oder vielleicht eine Realität?
Das ist ja so, glaube ich. Na, ich setze nochmal andersherum ein. Man sagt, der Teufel sei das Böse. Da frage ich erstmal zurück, was heißt denn das Böse? Es gibt, meine ich, Bosheit nur für Freiheitswesen. Und dann ist das Böse böse Gedanken, böse Worte, böse Taten. Und jemand, der solche Handlungen setzt, den kann ich dann auch selber böse nennen, aber der ist nicht schlechterdings das Böse, sondern ist immer ein Guter, der sich böse benimmt. Und das meint auch die Tradition, wenn sie sagt, das Böse hat keine Wirklichkeit, kein Sein. Das regt die Zeitgenossen schrecklich auf. Sie sagen, nimmt denn hier einer das Übel nicht ernst? Doch, es wird ganz ernst genommen. Nur wird deutlich gemacht, das Böse selber, das eigentlich Böse am Bösen, ist nicht eine eigene Wirklichkeit und Macht und Kraft, sonst ist nichts anderes als die Perversion des Guten. Und man sieht, jemand bricht in eine Bank ein. Die Fantasie, die er dafür braucht, den Mut, die Logistik und all die Geschichten, das ist alles was Gutes. Er sollte es nur zu was Gutem einsetzen. Das Böse ist der perverse Gebrauch dieser Dinge. Das ist im Horizont des Gottesredens ganz wichtig, denn wir haben vor einer Woche gesagt, Gott trägt alles, was wirklich ist und was er schafft. Wenn jetzt das Böse selber eine Wirklichkeit wäre, selber ein substanzielles Dasein, dann müsste man sagen, Gott schafft das Böse. Wer aber das Böse schafft und das Böse tut, der ist böse. Und dann entfällt jedenfalls die Idee von Anbetung. Ja. Also kann ich nur bei dem Punkt bleiben und sagen, Gott lässt das Böse zu. Es gibt Leute, die sagen, das ist doch wurscht bei der Allmacht, ob zulassen oder selber tun. Ich verstehe diese merkwürdige Frage mancher Theologen nicht, ganz offen gesagt. Denn nochmal, wer Böses tut, ist böse. Wer Böses zulässt, da ist es noch offen. Da kann ich noch fragen, kannst du rechtfertigen, was du da tust, was du da zulässt? Und da heißt heute eine der Antworten, ist vor allen Dingen entwickelt worden von Hans Jonas, der seine Familie, seine Eltern im KZ verloren hat und sagt, ich kann eigentlich nur noch an die Güte Gottes glauben, wenn ich ihn als den Ohnmächtigen denke. Und leider haben das inzwischen auch christliche Theologen übernommen. Als Philosoph sage ich erstmal, ein Gott, der nicht machtvoll ist, ist gar kein Gott. Er ist dann eine Idee des Guten, aber er ist nicht Gott. Zweitens sage ich den Theologen auf ihrem eigenen Feld, wo in der Bibel ist von einem ohnmächtigen Gott die Rede? Nicht im Alten Testament, wenn das Nordreich Israel verloren geht, das Südreich verloren geht, da wird nicht gesagt, unser Gott ist nicht mehr, den gibt es nicht mehr, wir müssen uns an andere Götter halten. Sondern es wird geglaubt, es ist Gottes Macht. Und im Neuen Testament genauso. Jesus am Ölberg sagt nicht, jetzt können wir nicht, jetzt sind die anderen dran oder so. Sondern er spricht davon, 11 Legionen Engel könnte der Vater senden. Warum tut das nicht? Warum? Das ist die Frage, die sich durch die Bibel durchzieht. Und von dort habe ich die dritte Frage an diese Theologen. Wie wollen sie eigentlich ihrem Amt, ihrem Auftrag gerecht werden, von der Hoffnung zu reden? Wenn nämlich Gott angesichts des Bösen und des Übels in der Welt genauso ohnmächtig wäre wie sie und ich, dann könnten wir ja gleich einen Strick nehmen. Also mit Hoffnung ist er nicht da. Und darum gefällt mir das Wort eines Kollegen des Neuen Testaments, Berger, Klaus Berger in Heidelberg, der in aller Schärfe gesagt hat, die Rede von einem ohnmächtigen Gott ist die Rede eines Zeitalters, das mit dem Gebet nichts mehr anfangen kann. Denn wenn Gott ohnmächtig ist, kann ich nicht danken, ich kann nicht bitten, ich kann nicht protestieren, es entfällt alles. Ich kann nur darüber jammern, dass er auch nicht mehr kann als ich. Das kann nicht die Lösung sein.
Jetzt, also die Eigenschaft der Macht, also dass er nicht ohnmächtig ist, das müssen wir jetzt beibehalten nach Ihren Gedanken. Aber es bleibt ja immer noch die Frage, ist Gott denn, oder die Frage, die oft gestellt wird, ist Gott denn wirklich ein liebevoller oder ein barmherziger Gott? Im Alten Testament, es wird immer wieder angeführt, ist von Gottes Zorn die Rede.
Eben, das sind Bilder mit dem Zorn. Dazu erstmal ganz schon auf der menschlichen Ebene gesprochen. Ich finde, Zorn muss nicht Lieblosigkeit sein. Denn Liebe heißt ja nicht Gutherzigkeit, sondern Liebe ist was Strenges und was Forderndes. Im Hohelied der Liebe heißt es, es ist wie die Flammen der Unterwelt. Das hat also eine Kraft und eine Wucht. C.S. Lewis hat mal gesagt, die Leute wollen eigentlich keinen Vater im Himmel, sondern lieber einen Großvater, der immer sagt, es ist schon alles gut in Ordnung. Heute müsste man wahrscheinlich sagen, eine allesgewährende Mutter. Nein. An sich gehört zur Liebe und zum Gutsein auch der Zorn und so dazu. Aber warum kann ich denn festhalten, dass er gut ist? In der Kürze unserer Zeit hier möchte ich zurückerinnern an das, was wir besprochen haben seinerzeit über das Gewissen. Und gesagt haben, in einer gewissen Weise muss ich Gott ganz abstrakt als den denken, von woher die Forderung des Gutseins kommt. Gutsein ist gut, gut sein sollen ist noch besser. Und das wovon her des Gutseinsollens ist das schlechthin Gute. Und jeder, der protestiert, kann ja nicht protestieren in Berufung auf seine Magennerven, auf seine eigene Schwäche, sondern er protestiert doch in Berufung auf eine Instanz, die sagt, es soll das Gute sein, es soll Vergewaltigung, Mord und Totschlag, Unmenschlichkeit soll nicht sein. Mit Berufung auf diese Instanz. Und diese Instanz, die nennt die Religion Gott. Von dort erscheint es mir unabweisbar zu sein, Gott zu bestimmen als den, der Güte und Macht ist. Macht und Güte. Beides zusammen macht ihn aus. Und das erklärt nun, dass ich auf die Frage, wenn es Gott gibt, woher das Übel, in allerletzter Sicht sagen muss, ich weiß es nicht. Aber es gibt noch eine zweite Frage. Der Römer Boetius hat diese Frage um 600 gestellt, als er im Kerker saß unter Theoderich und dort seine Hinrichtung erwartete, in einem großen Buch der europäischen Denkgeschichte vom Trost der Philosophie. Er sagte, es gibt zwei Fragen. Wenn es Gott gibt, woher das Übel? Wenn es Gott nicht gibt, woher das Gute? Und nun meine ich die erste Frage. Wenn es Gott gibt, woher das Übel, da heißt die letzte Antwort, ich weiß es nicht. Sie und ich, wir kennen die vorletzten Antworten. Und als vorletzte lasse ich sie auch gelten, aber nicht als letzte. Aber jetzt taucht die andere Frage auf. Wenn es Gott nicht gibt, woher das Gute, darauf sage ich nicht, ich weiß es nicht. Sondern darauf sage ich, ich weiß genau, es gibt kein Gutes, wenn es Gott nicht gibt. Denn es gibt erstens keine Hoffnung für die Opfer, für die Zerstörten und keine Hoffnung für die Henker. Wenn es aber für so viele Menschen keine Hoffnung gibt, dann kann ich auch jetzt nicht wirklich glücklich sein. Jedenfalls so glücklich, wie wir sein wollen, nämlich Glück mit offenen Augen, Glück mit Würde. Ich könnte dann nur glücklich sein um den Preis, dass ich die Augen verschließe vor dem Unglück anderer Leute.
Also es gibt keine letzte Antwort auf die Frage, woher das Leid oder warum, auf dieses Warum, was sich durchzieht. Aber anhand des Guten können wir auf einen Gott schließen oder auf den
Gott? So meine ich. Ich kann von der Erfahrung des Guten, und das höchste Gute ist, dass ich gut sein soll.
Ja.
Das zweite, dass mir Gutes begegnet. Und das dritte, dass es mir manchmal selber gelingt, gut zu sein. Man soll es ja mit der Demut nicht übertreiben. Auch dafür kann ich dankbar sein. Also es gibt das Gute, und weil ich das weiß, kann ich leben mit der Antwortlosigkeit auf die Frage, warum. Und hier gehört dann ein letztes hin. Ich meine, dass der Glaubende sagt, ich erwarte von Gott, dass er diese Frage beantwortet. Und ich will Ihnen noch ganz offen sagen, ich finde Schmerz und Leid und Schuld etwas so Schlimmes in der Welt, dass ich mit weniger als Gott selbst als Antwort auch nicht zufrieden wäre. Mag sich jemand mit weniger trösten, ich will es niemand nehmen. Aber ich halte es mit Rachel, die sagt, sie weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten. Für mich heißt Glauben erwarten, dass er eine Antwort geben kann. Wie, weiß ich auch nicht, aber ich bin ja auch nicht er.
Ja, wir haben uns am Anfang der Sendung gefragt, woher das Übel? Und Professor Splets Antwort führte uns zu einer Doppelfrage, woher das Böse, das Übel, wenn es einen Gott gibt? Aber die andere Frage dann wiederum, woher kommt das Gute, wenn es keinen Gott gäbe? Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Da werden wir über das Gebet sprechen. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und einen schönen Abend. Wiederschauen hier bei EWTN.